Seit einigen Wochen beschäftigt mich ein Text aus der Bibel und wie Patrick sagte, vor zwei Wochen versuchte ich ihn irgendwie bildlich darzustellen. Es handelt sich um das sogenannte Preisgericht. Also der Moment, in dem alle, die Jesus Christus nachfolgen, einmal vor Jesus sein werden und über unser Leben Rechenschaft gefordert wird, sozusagen, wo wir geläutert werden über das, was wir getan haben. Und ich lese den Text, er steht in 1. Korinther 3, die Verse 11 bis 15. 1. Korinther 3, die Verse 11 bis 15. Das Fundament ist Jesus Christus. Wie nun aber jemand darauf weiterbaut, ob mit Gold, Silber, Edelsteinen, Holz, Heu, Stroh, dass wir nicht verborgen bleiben. Der Tag des Gerichts wird bei jedem ans Licht bringen, welches Material er verwendet hat. Denn im Feuer des Gerichts wird das Werk jedes Einzelnen auf seine Qualität geprüft werden. Wenn das, was jemand auf dem Fundament aufgebaut hat, die Feuerprobe besteht, wird Gott ihn belohnen. Wenn es jedoch verbrennt, wird er seinen Lohn verlieren. Er selbst wird zwar gerettet werden, aber nur wie einer, der im letzten Augenblick aus dem Feuer gerissen wird. Stell dir vor, du bist vor Jesus Christus und alles, was du in deinem Lebenshaus aus vergänglichem Material gebaut hast, das wird verbrennen. Und selbst wenn es dich noch so viel gekostet hat, alles, was du aus Neid gemacht hast, aus Rache, aus der Motivation heraus gut dazustehen, aus Angst, aus Gleichgültigkeit, aus Rechthaberei, aus Stolz, aus Egoismus, alles wird verbrennen. Ich habe einen großen Respekt vor dieser Prüfung. Jesus erzählt von einem Mann, der riesigen Erfolg hatte, der so ein geschickter Berufsmann sein musste, dass er so viel verdiente und als ein Jahr besonders gut war, konnte er sagen, in Zukunft muss ich gar nicht mehr arbeiten. Ich kann von meinem Ertrag leben. Und ich denke, er wurde von ganz vielen seiner Lebensgenossen bewundert für sein Geschick. Und Jesus sagt zu ihm Folgendes: Du Narr. In Lukas 12, 10 lesen wir diese kurze Geschichte. Da heißt es, Gott entgegnete ihm, du Narr, wie dumm bist du doch. Noch in dieser Nacht wirst du sterben. Wer bekommt dann seinen ganzen Reichtum, den du aufgehäuft hast? Und Jesus schloss, so steht es mit allen, die für sich selber Besitz aufhäufen, aber bei Gott nichts besitzen. Stell dir vor, du stehst vor Jesus und Jesus sagt zu dir, du Narr. Das ist so ein schrecklicher Gedanke. Aber gleichzeitig bewirkt dieses Bewusstsein der Prüfung auch einen großen Ansporn. Ein Dozent sagte einmal, meine Studenten scheinen in den 3 Tagen vor einer Prüfung mehr zu lernen als sonst in drei Wochen. Sobald eine Prüfung angekündigt wird, geschehen erstaunliche Dinge. Der glasige Ausdruck verschwindet aus ihren Augen. Die Schlafenden wachen auf. Die Weggetretenen erlangen das Bewusstsein wieder. Das Wissen um eine kommende Prüfung hat irgendetwas an sich, das die Leute bewegt, sich vorzubereiten. Eine mögliche Belohnung im Himmel macht klar, ich kann einen Unterschied machen mit dem, wie ich jetzt lebe. Egal wie begabt ich bin, egal ob es mir schlecht geht oder gut, egal ob ich benachteiligt werde. Egal, ob ich reich bin oder arm, ich habe die Möglichkeit, mir eine Kapitalanlage im Himmel anzulegen, von der ich eine Ewigkeit lang profitieren werde. Im Matthäus-Evangelium erzählt Jesus eine Geschichte von drei Männern und alle hatten ganz unterschiedliche Voraussetzungen. Und zu zweien von ihnen sagte am Schluss, du guter und treuer Knecht. Du guter und treuer Knecht. Und weiter sagt er, du bist über wenigem treu gewesen, ich will dich über viel setzen. Geh hinein zu meines Herrn Freude. Stell dir vor, das sagt Jesus mal zu dir. Du guter, treuer Knecht, ich will dich über viel setzen. Das ist mein Kampf, meine Berufung. Und ich möchte alles in mir Mögliche tun, damit Gott das einmal von uns allen das sagt und uns alle so empfängt in seinem Reich. Früher dachte ich, ich mache mir keine Gedanken über den Himmel. Ich lebe jetzt, ich muss ja jetzt da sein und mich nicht irgendwie vertrösten auf den Himmel. Aber wenn wir das machen, dann ignorieren wir Gottes Lohn und all die x Stellen, die er darüber sagt und wo er darüber sagt, wie es sich lohnt, dafür zu kämpfen. Ja, wenn wir diese Belohnung und diese Feuerprobe nicht vor Augen haben, verpassen wir eine unheimliche Kraft. Wir haben uns am Dienstag im Gottesdienst etwas Gedanken darüber gemacht. Sogar Jesus hat aus dieser Kraft gelebt. Da heißt es im Vers, wenn er kommt, kannst du die nächste Folie geben? In Hebräer 12, nee, das ist die falsche. Ja, genau die. In Hebräer 12, 2 heißt es, weil Jesus wusste, welche Freude auf ihn wartete, nahm er den Tod am Kreuz auf sich. Und auch die Schande, die damit verbunden war, konnte ihn nicht abschrecken. Das heißt, in Jesus gab es eine Kraft, all das durchzustehen, den ganzen Kreuzigungsweg, bis hin, dass er sich abschlachten ließ für uns. Und diese Kraft war, er schaute in die Zukunft, er schaute auf den Himmel, auf diese Freude im Himmel. Und wenn sogar Jesus das nötig hatte, wie viel denn mehr? Wie viel wir denn? Paulus, ganz ähnlich, er macht es ihm gleich. Da heißt es, ganz gleich, ob wir nun daheim bei ihm sind, also im Himmel, oder auf dieser Erde leben, wir möchten auf jeden Fall tun, was Gott gefällt. Das war sein Motto, sein Lebensmotto. Und das kostete ihm ziemlich viel, nach dem zu leben. Einige Kapitel weiter beschreibt er das. Ich lese einen Ausschnitt davon. Dreimal wurde ich von den Römern mit Stöcken geprügelt. Einmal wurde ich gesteinigt. Ich habe drei Schiffbrüche erlebt. Das eine Mal trieb ich eine Nacht und einen Tag auf dem Meer. Auf meinen vielen Reisen haben mich Hochwasser und Räuber bedroht. Juden und Nichtjuden haben mir nachgestellt. Es gab Gefahren in Städten und in Einöden. Gefahren auf hoher See und Gefahren bei falschen Brüdern. Ich hatte Mühe und Not, oftmals schlaflose Nächte. Ich war hungrig und durstig. Oft hatte ich tagelang nichts zu essen. Ich fror und hatte nichts Warmes anzuziehen. Ich könnte noch vieles aufzählen, aber ich will nur noch eines nennen, die Sorge um alle Gemeinden, die mir täglich zu schaffen macht. Dieses Motto zu haben, kostete Paulus unheimlich viel. Aber was gab ihm die Kraft, was gab ihm diesen Antrieb, da durchzuhalten? Und wir lesen das im nächsten Vers. Denn Wir alle müssen einmal vor dem Richterstuhl Christi erscheinen. Das heißt, dieser Richterstuhl Christi war Paulus eine Motivation, das alles durchzustehen, weil er auf die Zukunft schaute, weil er den Himmel im Blick hatte. Und das finde ich fantastisch. Und es gibt viele andere, zum Beispiel Salomo, im Predigerbuch. Ich habe das in den Notizen ausgeführt. Er hatte den Blick auf die Ewigkeit und das half ihm. Also nicht auf die Belohnung zu schauen, nicht auf den Himmel zu schauen, ist dasselbe, wie wenn eine schwangere Frau nur auf ihre Wehen schauen würde, nicht aber auf das zu erwartende Kind. Oder wie wenn ein Marathonläufer nur auf jetzt schaut, auf seine Schmerzen und seinen jetzigen Zustand, aber nicht auf das Ziel. Eine unheimliche Kraft geht uns verloren. Und umgekehrt, der Blick auf den Himmel verleiht uns Flügel. Das Geniale ist, Gott offenbart uns nicht nur, dass wir belohnt werden, dass wir diese Feuerprobe haben, um belohnt zu werden, sondern er offenbart uns auch, was er dann belohnen will. Und das finde ich ein großes Vorrecht. In Korinth hatten sie einen Konkurrenzkampf in der Gemeinde. Die einen sagten, ich halte zu Paulus, das ist der Gründer unserer Gemeinde. Die anderen sagten, ich halte zu Apollos, das ist der, der es weitergeführt hat. Und dann fasst Paulus es so zusammen, diesen ganzen Konflikt oder diese Entgegnung, und sagte, wir beide arbeiten an demselben Werk. Der pflanzt, also zum Beispiel Paulus, und der begießt, zum Beispiel Apollos. Doch wird Gott jeden nach seinem persönlichen Einsatz belohnen. Das heißt, die Grundlage unserer Belohnung ist unser persönlicher Einsatz. Das finde ich schon total interessant. Belohnt werden nicht unsere erzielten Resultate. Und das ist ein großer Unterschied. Belohnt wird nicht die Frucht, sondern mein Einsatz. Vor einer Woche machte ich eine interessante Erfahrung, sage ich es mal so. Noch nie habe ich und wir als Gemeindeleitung so viel in die Klausur investiert, wie dieses Jahr, also in die Klausur, die in 2 Wochen stattfindet. Ganz intensiv begann es im Juli. Ich ging dabei wirklich tagelang einfach in die Stille, um Gott zu suchen, wohin möchtest du mit der Gemeinde? Wo geht's hin? Was ist dein Wille? Was willst du? Und ich hatte das Gefühl, Gott hat mich so richtig gelenkt. Es war eine fröhliche, eine ganz tolle Zeit, eine intensive, aber richtig ermutigende Zeit. Und dann im September machten wir das als Gemeindeleitung zu unserem Hauptthema in den Sitzungen oder in einem Wochenende, das wir als Älteste hatten. Auch wieder, wir beteten viel, wir suchen Gottes Willen, wir tauschen miteinander aus. Und dabei ging es natürlich nicht nur um die Klausur, sondern um, wohin möchte Gott mit uns und wie können wir in der Klausur möglichst euch Leiter, aber auch die anderen mit einbinden. Im Oktober stellten wir dann unsere Gedanken allen Kleingruppenleitern und Bereichsleitern vor, um ebenfalls sie einzubinden und möglichst früh mit ihnen und ihrem Feedback da weiterzugehen. Und danach luden wir 170 Leute ein zur Klausur, extra viele eben, damit wir miteinander vorwärts gehen können. Und vor einer Woche schaute ich dann mal, wie viele haben sich denn jetzt angemeldet? Und ich traute meinen Augen nicht. Es waren gerade mal 15 Leute und ich dachte, 4 Tage vor Anmeldeschluss, 15 Anmeldungen und 4 Abmeldungen. Und für mich war es wie ein Schlag ins Gesicht. Und dann kamen die Gedanken, noch nie hatten wir so viele gute Feedbacks von der Klausur im letzten Jahr, wie im letzten Jahr. Schon seit einem Jahr ist der Termin bekannt. Noch nie hast du so viel in die Vorbereitung investiert wie in diese Klausur. Noch nie haben wir in diesem Umfang möglichst alle Leute einbezogen. Und jetzt das. Und dann ging es weiter. Das ist jetzt spannend. Dann kam die Stimme in mir: Wenn die nicht wollen, dann lass es doch raus sein. Hör doch auf, so viel zu arbeiten. Wieso arbeitest du mehr, als du müsstest? Wieso tust du dir das an? Jetzt mach doch auch einfach viel weniger, wenn sie nicht wollen. Bildlich gesprochen, ich habe investiert, investiert, investiert. Und nicht nur ich, wir als gesamte Leitung. Und dann kam diese, für mich, Überraschung, sage ich jetzt mal. Und dann der Gedanke, tu doch auch weniger. Und dann kam mir dieser Vers in Sinn. Belohnt wird mal mein Einsatz. Aber genau da ist die Anfechtung. Fahr doch mit deinem Einsatz auch runter. Tu doch auch weniger. Und mir wurde so bewusst, hey, mein Einsatz wird belohnt. Im Himmel werde ich nicht mal gefragt, was haben die anderen gemacht, sondern mein Einsatz wird belohnt oder nicht belohnt. Und wenn ich jetzt da runterfahre, fahre ich genau mit meiner Belohnung runter. Und mir hat das so geholfen. Ich will Verantwortung übernehmen, aber nicht zu viel. Und wenn ich jetzt runterfahren würde, dann hätte ich nämlich einen Frust. Und dann würde ich mich mal freuen an denen, die da kommen. Und ich würde mir selber schaden. Und ich entschied mich, nein, ich mache weiter. Mit demselben Eifer, mit demselben Begeisterung. Und das ist, was Marion Nenning am Dienstag sagte. Gott zu loben und uns zu freuen, ist eine Entscheidung. Und ich sage, nein, ich übernehme die Verantwortung für das, was ich tue, nicht für das, was andere tun. Und ich bin sicher, jeder von euch kennt solche Situationen zu gut, mehr als man sich wünscht. Du investierst voll in deine Kinder oder in deinen Ehepartner, in einen Freund oder in deine Arbeit, in die Gemeinde. Und dann wirst du plötzlich enttäuscht. Und diese Bibelstelle, dieses Gericht ermutigt, übernimm Verantwortung, aber nicht zu viel. Du bist nur für deinen Einsatz verantwortlich, nicht für den der anderen. Gib nicht auf wegen anderen. Du schadest dir. Und ich möchte einen Moment der Stille geben, wo du überlegen kannst, bin ich gerade in so einer Situation, wo ich Gefahr laufe, aus Reaktion wegen anderen meinen Einsatz runterzufahren, aber damit auch Gefahr laufe, mir selber zu schaden. Machen wir eine ganz kurze Pause. Also wir können zusammenfassen, mit dem Leben hier auf Erden bestimmen wir, wie unsere Belohnung im Himmel sein wird. Und salopp gesagt, es ist so wie bei einem Fonds. Wir zahlen hier auf Erden ein, Gott vermehrt es und wir werden mal eine Ewigkeit lang davon profitieren. Und jetzt schaut euch mal in der Bibel an. Was wird denn genau belohnt? Wo sagt denn Jesus oder andere, was genau die Punkte sind? Ich weiß nicht, ob ihr das schon mal nachgeschaut habt. Es macht doch Sinn zu schauen, worauf müssen wir denn achten. Und wenn wir die Ergebnisse anschauen, dann können wir das so vergleichen wie mit verschiedenen Währungen. Also es gibt wie verschiedene Währungen, die wir einzahlen können, sozusagen, und bei denen Gott eine besondere Belohnung verspricht. Und ich möchte das darstellen, es kommen 6 Leute jetzt nach vorne, könnt ihr gleich kommen. Und jede dieser 6 Personen stellt eine Währung dar. Ja, könnt ihr in eine Reihe stellen. Beatrix ist gerade das Mikrofon, ist gerade die Erste. Also, die Bibel symbolisiert die Währung, Jesus Christus an erste Stelle zu setzen. Dann das Wasserglas. Wasserglas symbolisiert die Währung, in andere Glaubensgeschwister zu investieren. Die Brieftasche symbolisiert die Währung, unseren Besitz mit anderen zu teilen. Und hier, Schürze schon an, symbolisiert die Währung, in unserer säkulären Arbeit voll für Jesus in unsere Arbeit zu investieren. Und dann die Veronika mit der Missgabel. Die Missgabel symbolisiert die Währung, wenn wir Menschen lieben, die wirklich stachelig sind, die mühsam sind, die gemein sind, die hinterhältig sind. Und Daniel symbolisiert mit dem Verband, wenn wir in die Leute investieren, die beeinträchtigt sind, arme, schwache, kranke. Und jeder von euch liest jetzt einen Vers, es gibt mehrere Verse oft darüber, aber einen Vers, wo das ganz klar zum Ausdruck kommt, dass diese Dinge besonders belohnt werden im Himmel. Beatrix, kannst du beginnen.
Und jeder, der um meines Namens willen Häuser, Brüder, Schwestern, Vater, Mutter, Kinder oder Äcker zurücklässt, wird alles 100-fach wiederbekommen und wird das ewige Leben erhalten. Glücklich zu preisen seid ihr, wenn ihr um des Menschensohnes willen gehasst und ausgestoßen werdet und wenn man euch um seinetwillen beschimpft und euren Namen in den Schmutz zieht. Freut euch, wenn das geschieht. Tanzt und springt vor Freude, denn im Himmel wartet eine große Belohnung auf euch.
Wer euch aufnimmt, der nimmt mich auf. Und wer mich aufnimmt, der nimmt den auf, der mich gesandt hat. Wer einen Propheten aufnimmt, weil es ein Prophet ist, der wird den Lohn eines Propheten empfangen. Und wer einen Gerechten aufnimmt, weil es ein Gerechter ist, der wird den Lohn eines Gerechten empfangen. Und wer einem dieser Kleinen auch nur einen Becher kalten Wassers zu trinken gibt, weil es ein Jünger ist, wahrlich, ich sage euch, er wird nicht um seinen Lohn kommen.
Ermahne sie, Gutes zu tun, freigebig zu sein und ihren Besitz mit anderen zu teilen. Wenn ihr Reichtum in solchen Taten besteht, ist es im Hinblick auf ihre Zukunft eine sichere Kapitalanlage. Und sie werden das wahre Leben gewinnen. 1. Timotheus 6, 18 und 19.
Ihr Sklaven, gehorcht in allem euren irdischen Herrn. Tut es nicht nur, wenn sie euch beobachten, als ginge es darum, Menschen zu gefallen. Gehorcht ihnen vielmehr mit aufrichtigem Herzen und aus Ehrfurcht vor dem Herrn. Worin auch immer eure Arbeit besteht, tut sie mit Hingabe, denn letztlich dient ihr nicht den Menschen, sondern dem Herrn. Ihr könnt sicher sein, dass ihr von ihm einen Lohn bekommt, das Erbe, das er im Himmel für euch bereithält. Darum dient ihm Christus dem Herrn. Kolosser 3, 22 bis 24.
Aber euch, die ihr mir zuhört, sage ich, liebt eure Feinde, tut denen Gutes, die euch hassen, segnet die, die euch verfluchen, betet für die, die euch Böses tun. Wenn ihr die liebt, die euch Liebe erweisen, verdient ihr dafür etwa besondere Anerkennung? Auch die Menschen, die nicht nach Gott fragen, lieben die, von denen sie Liebe erfahren. Und wenn ihr denen Gutes tut, die euch Gutes tun, verdient ihr dafür besondere Anerkennung. So handeln doch auch die, die nicht nach Gott fragen. Und wenn ihr denen leiht, von denen ihr ebenfalls etwas erwarten könnt, verdient ihr dafür besondere Anerkennung? Auch bei denen, die nicht nach Gott fragen, leiht einer dem anderen in der Hoffnung auf eine entsprechende Gegenleistung. Nein, gerade eure Feinde sollt ihr lieben. Tut Gutes und leiht, ohne etwas zurückzuerwarten. Dann wartet eine große Belohnung auf euch und ihr werdet Söhne des Höchsten sein. Denn auch er ist gütig gegen die Undankbaren und Bösen. Lukas 6, 27 bis 35.
Dann wandte sich Jesus zu dem, der ihn eingeladen hatte, und sagte: Wenn du Gäste einladen willst, ob zu einer einfachen Mahlzeit oder zu einem großen Essen, dann lade dazu nicht nur deine Freunde, deine Brüder, sonstige Verwandte oder reiche Nachbarn ein. Sie würden dich wieder einladen und das wäre dann deine ganze Belohnung. Nein, lade Arme, Behinderte, Gelähmte und Blinde ein, wenn du ein Essen gibst. Dann bist du glücklich zu preisen, denn sie können es dir nicht vergelten. Dafür wird es dir bei der Auferstehung der Gerechten vergolten werden. Lukas 14, Vers 12 bis 24.
Vielen Dank. Also das sind alles verschiedene Währungen, für die Gott ganz besondere Belohnung verspricht. Ah, jetzt geht es. Okay, ist auch, passt auch. Ja, es geht. Ich dachte, es ist schön, euch noch etwas anzuschauen. Aber verschiedene Währungen, auf die ganz besondere Verheißungen sind. Jemand sagt dir mal, es ist doch egoistisch, ja, jetzt darauf aus zu sein, im Himmel möglichst viel Belohnung zu erhalten. Aber wenn wir den Inhalt sehen, sehen wir, nein, es ist genau nicht egoistisch, weil alle Belohnungen sind eigentlich darauf ausgesetzt, wenn wir uns verschenken, wenn wir anderen geben. Und deshalb ist es genau das Gegenteil. Und so befiehlt uns Jesus sogar, Schätze im Himmel zu sammeln. Sammelt euch Schätze im Himmel, sagt er zum Beispiel in Matthäus 6. Oder er warnt uns sogar, Johannes 2. Johannes 8, seht euch vor, dass ihr die Belohnung nicht verliert. Das heißt, er richtet unseren Blick darauf und sagt, hey, mach das, weil es ist alles andere als egoistisch, es ist ein Verschenken. Es gibt nur ein Problem. Wenn ich das vor Augen habe, diese Fonds, die wir da anlegen können, dann muss ich sagen, ich bin pleite. Weil ich schaffe das nicht. Wie soll ich jemanden lieben, der so eklig ist? Ich schaffe das nicht, mich um andere so zu kümmern, mit der richtigen Haltung und so weiter. Und ich bin auch da begeistert, wie Jesus uns Hilfen gibt. Und eine Hilfe möchte ich zum Schluss erwähnen. Als Jesus Christus auf der Erde war, verglich er sein Wort mit Samen, mit einem Samen. Und wir alle wissen, in einem Samenkorn, das ist, da ist so viel Information, da ist so viel Kraft drin. Aus einem Samen kann ein ganzer Baum wachsen. Und so viel wir wissen, strengt sich der Baum nicht an. Ja, jetzt werde ich noch einen Zentimeter größer und jetzt schaue ich, dass die Frucht noch etwas roter wird. Nein, der Baum hat nicht in sich die Kraft. Das finde ich ein gewaltiges Bild. Unsere Aufgabe ist nicht, diese Frucht selber zu bringen. Wir können diese Fonds nicht bezahlen aus uns heraus. Aber das Geheimnis ist, ich lasse diesen Samen in mir aufgehen und dann wird Frucht daraus wachsen. Und so befiehlt uns Gott, über das Wort, über sein Wort zu meditieren. Und das Wort meditieren können wir auch mit wiederkäuen wiedergeben. Das hört sich jetzt etwas unappetitlich an, aber wären wir eine Kuh, würden wir da ganz anders drüber denken. Sobald eine Kuh aufwächst, denkt sie, ja, es wäre doch etwas Zeit zum Frühstücken. Was nehmen wir heute? Frisches Gras. Sie beginnt zu fressen, denkt, boah, köstlich. 1,5 Stunden später erinnert sie sich daran, boah, das war schon lecker. Und dann würgt sie Stück für Stück wieder raus und beginnt nochmal zu kauen. Dann kommt es in den zweiten Magen und dann in den dritten und dann in den vierten und dann in den fünften. Wenn sie nur es nur einmal kauen würde und dann fertig, dann würde es nichts bewirken. Es würde ihr keine Kraft geben. Es wäre nutzlos. Und genauso sollen wir mit Gottes Wort umgehen. Manchmal entdecken wir ein geniales Wort Gottes, aber wenn wir es nicht wiederkauen, wird es wahrscheinlich schnell vergessen. Es wird wahrscheinlich nicht so viel nützen. Und ein Landwirt erklärte mir, wenn eine Kuh krank ist, zählt man, wie oft diese Kuh wieder kaut. Und das sei ziemlich genau 45 Mal. Und an dem sieht man dann, ist die Kuh krank oder nicht. Und im übertragenen Sinn können wir sagen, also wenn du geistlich schlaff bist, kraftlos, geistlich dich krank fühlst oder an geistlichem Durchfall leidest, dann zähle mal, wie oft du Gottes Wort wiederkaust. Und so schenkt uns Gott nicht nur das Wissen, dass wir geprüft werden, nicht nur die Punkte, die er belohnen möchte, die er besonders belohnen möchte, sondern gibt uns auch ein Kraftpaket mit seinem Wort. Der Same, dieses Powerpaket, das wir einfach in uns aufgehen lassen sollen. Als Gemeinde machen wir ab Januar so ein Bibel-Auswendig-Lernen-Aktion sozusagen. Wir lernen Teile des Kolosserbriefes auswendig, also wer das möchte. Vielleicht lernt jemand sogar den ganzen Kolosserbrief. Und Kolosserbrief deshalb, weil wir ab Januar eine Predigtreihe darüber starten. Früher wollte ich Bibelverse lernen, um sie nachher zu können. Das war mein Ziel. Aber weil ich ein schlechter Auswendiglerner bin, hatte ich mäßigen Erfolg oder gar keinen und hatte auch keine Lust zum Auswendiglernen. Aber ich merkte, der Hauptgewinn beim Auswendiglernen ist nicht, dass ich es nachher kann. Der Hauptgewinn liegt im Wiederkauen. Weil ich die Verse so oft wiederholen muss, bin ich ständig diesen Samen am Bewegen und gebe ihm Zeit zu wachsen. Er kann aufgehen. Es gibt Leute, die lesen einige Male einen Text durch und können ihn mehr oder weniger auswendig. Wenn du zu denen gehörst, möchte Gott dich vielleicht gebrauchen, dass du große Stücke auswendig lernst und einfach gut in der Argumentation bist, weil du Zusammenhänge einfach im Kopf hast. Andere können lernen und vergessen fortlaufend. Aber wenn du zu denen gehörst, möchte Gott vielleicht vor allem durch dein Sein wirken, weil das ständige Wiederholen müssen, lässt dem Samen umso mehr Zeit, dein Sein zu verändern. Und Gott schuf beide Arten von Menschen. Beide sind gleichwertig und genau für ihre Aufgabe ausgerüstet. Weil ich viel Zeit brauche, eben um Verse zu lernen, begann ich jetzt schon mit dem Kolosserbrief. Und falls du ein schlechter Auswendiglerner bist, dann möchte ich dir Mut machen, beginn doch auch schon. Mindestens die Verse 15 bis 21 in Kapitel 1. Es sind 6 Verse, aber das ist eine Hymne über Jesus Christus, eine Zusammenfassung von seinem Werk. Und ihr habt da im Flyer so eine Möglichkeit, dass ihr euch meldet und ich dann euch eine Erinnerungsmail schreibe. Also wer da mitmachen möchte, diese 5 Verse, vielleicht willst ja nachher mehr lernen, aber mal diese 5 Verse, dann füll das aus, deinen Namen, deine E-Mail und schränze es ab und gib es in den Opfer, also in das Opferkörbchen, und du wirst dann irgendwann mal von mir ein E-Mail erhalten. Ich glaube, es ist einfach ein ganz großer Segen, wenn wir das wiederkauen und wiederkauen und wiederkauen. Im Skript habe ich auch eine Hilfe, wenn du jetzt längere Texte auswendig lernst, überleg dir, welche Übersetzung du dazu nimmst. Und ich habe eine Zusammenfassung einfach über ganz viele Bibelübersetzungen, die wir heute haben. Und da kannst du sagen, was willst du als Schwerpunkt? Ich möchte dich ermutigen, diese Predigt einfach weiter zu vertiefen. Eine Möglichkeit ist im Flyer, findest du Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag und so weiter, immer eine Stelle. Das ist immer eine Art Fonds, auf eine Art von Investition, auf die eine ganz besondere Belohnung steht. Im Skript findest du weitere Belohnungen, zum Beispiel Siegesgrenze, die erwähnt werden. Und ich möchte auch 2 Bücher vorstellen, die einfach eine Hilfe sein können. Das erste ist Countdown zum Finale der Welt. Was mir da gefällt, es gibt ganz viele Bilder. Und das gefällt mir immer. Bücher mit vielen Bildern. Und da ist zum Beispiel das vom Richterstuhl Christi. Ganz kurz beschrieben, ein Überblick. Und so kann man schnell irgendwo mal einen Zusammenhang. Das andere Buch, Himmel und Hölle. Was mir da gefällt, ist, es ist einfach Bibelarbeit. Und über ein Thema, das, ja, über das man nicht so oft spricht, aber es total wichtig ist. Wenn es das gibt, dann ist es so wichtig. Und da gibt es ganz kurz auch immer schön eingeteilt, man muss nicht alles miteinander lesen, schön eingeteilt über diese Themen Himmel und Hölle. Ich möchte auch für die Kleingruppen einladen, wenn du, wir haben so eine Kleingruppe in unserer Gemeinde und das ist auch eine ganz tolle Möglichkeit, um die Predigten zu vertiefen. Also wenn du in keiner Kleingruppe bist, aber Interesse hast, einfach einmal unverbindlich reinzuschnuppern, melde dich am Welcome Desk und dann kann man schauen, was in deiner Nähe für Kleingruppen sind. Jetzt geben wir wie so eine Art Antwort auf die Predigt mit einem Lied. Das heißt 10.000 Gründe. Ich finde das so ein geniales Lied. 10.000 Gründe. Wir haben so viel Grund zum Danken, um ihn anzubeten. Und das werden wir jetzt tun. Danke euch.